Was macht das Badezimmer der Zukunft aus? Darüber sprechen wir heute mit Steffen Ehrath, Head of Innovation and Sustainability bei Hans Grohe.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Moritz Mander.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Mein Name ist Moritz Mader. In der heutigen Folge sprechen wir am Beispiel des Badezimmers darüber, wie Nachhaltigkeit und Innovation Hand in Hand gehen können. Unser Gast, vereint schon in seiner Berufsbezeichnung die Begriffe Innovation und Sustainability, ist Autor des Buches Planet-Centered Innovation, einer der diesjährigen Kapital 40 Under 40. Herzlich willkommen, lieber Steffen Ehrath.
Hi Moritz, danke für die Einladung.
Wir wollen heute sprechen über Best Practices, Verantwortung und Timing und im weiteren Sinne Innovationsökosysteme. Alles am Beispiel Nachhaltigkeit und Innovation im Badezimmer. Welche Beispiele fallen dir denn aus der Vergangenheit von Hans Grohe vielleicht ein, wo das schon mehr oder weniger ins Schwarze getroffen hat?
Ja, Hans Grohe gibt es jetzt seit 1901. Also wenn wir ganz, ganz weit zurückgehen, dann der Hans Grohe selbst hat damals erkannt, dass dieses große auch Nachhaltigkeitsproblem bestand, dass die Leute ein Badezimmer bräuchten. Es geht um körperliche Hygiene, es geht um Gesundheit. Und das war ein Riesenmarkt. Und somit war das eigentlich dieses gesellschaftliche Problem zu lösen, dass die Leute ein Bad kriegen, der Startpunkt für diese Unternehmung. Und als dann 60 Jahre später Klaus Grohe, der Sohn von Hans Grohe, ins Unternehmen eintrat, dann hatte jeder ein Badezimmer oder die meisten. Und dann ging es stark auch um das Thema Wohlfühlen, mentale Hygiene. Also, dass das Badezimmer nicht mehr so aussieht wie eine Nasszelle, sehr rational, sondern eher emotional, dass man sich wohlfühlen kann, dass man entspannen kann. Und Design hat eine wahnsinnig große Rolle gespielt und spielt es immer noch in der Gestaltung von Badezimmern, dass man sich eben zurückziehen kann, wohlfühlen kann, entspannen kann. Und ich glaube, das war so der Accelerator, der Beschleuniger und hat auch Hans Grohe mehr oder weniger zu dem gemacht, wie man es heute kennt. Aber immer im Hintergrund, und das war wirklich so Klaus Grohe at its best, mit dem Thema Klimawandel und Wasserknappheit. Also sehr, sehr respektvoll und achtsam mit dieser Ressource Wasser umzugehen. Also Wasser ist unsere Leidenschaft und gleichzeitig ist es halt so lebenswichtig und so knapp. Und das hat ihn auch zu Innovationen bewogen, schon vor über 25 Jahren das Wasser zweifach zu nutzen. Und das war damals schon eine nachhaltige Innovation oder eine nachhaltige Erfindung und würde ich als Good Practice mal bezeichnen, nicht als Best Practice. Ich erkläre gleich, warum. Also da war die Idee, wenn man doch das Duschwasser ein zweites Mal verwenden würde, also das aufbereitet oder das Badewannenwasser und ein zweites Mal verwendet für die Toilettenspülung, Waschmaschine, für den Gartenbewässerung, zum Putzen, macht das doch eigentlich Sinn, anstatt jetzt immer Frischwasser dann für die Toilettenspülung zu nutzen. Und das hat uns in ein Segment reingebracht, das hieß damals Pontos, Grauwasser-Recycling-Anlagen, was sehr, sehr irgendwie verwandt ist zum Duschen, weil das Wasser einfach ein zweites Mal verwendet wird, aber was halt von der Kompetenz ein ganz, ganz neues Feld war. Es geht jetzt um Biologie, es geht um Chemie, es geht um Aufbereitung, es geht um Rohrleitungen, es geht um den Keller und nicht mehr ums Badezimmer. Und es hat wunderbar funktioniert, die Technologie nach einer gewissen Entwicklung, aber du brauchst bei so einer nachhaltigen Innovation auch immer das gesamte Ökosystem. Das heißt, die Gesellschaft muss dieses Bewusstsein haben, dass Wasser knapp ist und es muss eine Wertschätzung von Wasser, muss die Gesellschaft haben, die vielleicht über den Preis hinausgeht, weil das rechnet sich vielleicht nicht so schnell wie andere Investitionen. Dann muss die Regulatorik klar sein. Also was ist denn eigentlich sicheres Grauwasser? Muss sich die Politik Gedanken machen, die Regulatorik? Und dann muss auch noch die Installateure damit ziehen und sagen, ja, das baue ich dir ein, das hält auch 10, 20 Jahre. Und das war eben damals nicht der Fall. Deswegen war es eine tolle Erfindung, aber hat sich jetzt halt nicht in diesem Maße im Markt durchgesetzt, dass das jetzt ein komplett neuer Geschäftszweig für Hans Grohe wurde. Aber ein Beispiel, würde ich sagen, wie ein Nachhaltigkeit und ein nachhaltiges Mindset auch in neue Märkte katapultieren kann, wo man eigentlich sonst irgendwie gar nicht drauf käme, das zu machen. Also wieso sollte ein Armaturenhersteller auf einmal Grauwasseranlagen bauen?
Ich bin großer Hans Grohe-Fan, auch aus meiner beruflichen Vergangenheit her. Habe da ein bisschen mehr Vorwissen als manch anderer Durchschnittsmensch, was zum Beispiel jetzt Liter pro Minute angeht. Am Anfang, als ich da das erste Mal damit zu tun hatte, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie viel Liter pro Minute ich jetzt zum Duschen brauche oder zum Händewaschen oder sowas. Und auch da hat Hans Grohe ja schon ganz früh so Technologien geschaffen. Ich war damals total fasziniert, als ich auch das erste Mal dann Probe geduscht habe mit der Rain Shower oder Rain Dance war es, glaube ich.
Ja, wir tanzen unterm Regen. Die Rain Dance
ist es. Rain Dance ist es, genau, ja. Die einzelne Luftblasen eingeschlossen hat. Also das klang total magisch. Vielleicht kannst du uns das auch nochmal erzählen.
Ja, das ist das Venturi-Prinzip. Das gibt es tatsächlich schon seit 1890. Also das erste Patent wurde damals Venturi hat schon früher erfunden, aber wurde damals schon in Anwendung gebracht. Und dann nimmst du einen Unterdruck, eben erzeugst du in der Wasserleitung, in der Handbrause, in der Kopfbrause und dann ziehst du Luft rein. Und das Resultat sind dann mit Luft gefüllte Wassertropfen. Das heißt, du hast eine sehr, sehr große Oberfläche, aber die Wassertropfen sind nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Luft und somit ist das effizienter und außerdem sparsamer. Und es fühlt sich aber dann wie so ein warmer, weicher Sonnenregen an. Und das war eigentlich eine der größten Erfindungen und Innovationen von Hans Grohe. 2003 kam das auf den Markt und es ist Raindance. Es ist teilweise eine eigene Kategorie, fast eine Marke unter der Marke. Und das leben wir bis heute weiter. Und den Regentanz, den führen wir noch eine Weile fort, weil der macht unheimlich viel Spaß. Aber natürlich immer im Hintergrund sehr achtsam. Und das ist auch das zweischneidige Schwert. Also wenn wir natürlich die Leute dann zum Tanzen unter der Dusche animieren, dann geht es ja auch zu Lasten des Warmwasserverbrauchs, des Wasserverbrauchs. Deswegen ist immer ein sehr, sehr achtsames Vergnügen.
Mir wurde damals gesagt, dass auch die Art des Wasserrebounds, also wie das dann wieder zurückspritzt, was anderes ist als bei anderen Kopf- und Handbrausen. Und ich dachte dann damals noch, naja, gut, Dusche ist Dusche, ne? Ob da kommt warmes Wasser raus und man kann sich drunter einmal schnell frisch machen. Und ich war wirklich, und das ist jetzt hier der kostenlose Werbebeitrag für Hans Grohe, ich war echt so, wow, so, ne, wie das dann wie so ein Vorhang sich eigentlich so um den Körper legt. Sehr, sehr angenehm. Aber ich möchte das andere Beispiel von dir nochmal aufgreifen mit diesem Transfer eigentlich in ein Feld wie jetzt mit dem Grauwasser, was du davor beschrieben hast, wo man dann auf einmal in Installationsthematiken drin ist oder vielleicht auch aus dem Bad dann in den Keller muss und ganz, ganz andere Vertriebswege und Stakeholder auch als Partner abholen muss. Wie geht ihr bei solchen Innovationen dann methodisch vor? Also was hat sich da in der Praxis bewährt?
Ja, das ist eigentlich immer so das Paradebeispiel von der Ambidextrie. Also es sind halt Bereiche, wo du relativ wenig Wissen hast und du musst eigentlich explorativ forschen und entwickeln. Und das war damals um die 2000er mit Pontos sicherlich nicht arg viel anders, wie es heute ist, wenn man neue Bereiche reingeht. Also auch 2016, 17, als wir den Schritt in die Digitalisierung gewagt haben. IoT ist ja ein ähnliches Themenfeld. Du gehst in eine ganz neue Technologie rein und wie findest du jetzt da raus, ob das Ganze Sinn macht oder nicht, weil du halt nicht auf so viel Wissen aufsetzen kannst wie bei anderen Feldern. Also wenn wir eine neue Handbrause entwickeln, haben wir halt jetzt bald über ein Jahrhundert Know-how aufgebaut und dann ist die Chance, dass man vieles schon weiß, sehr, sehr groß und man muss nicht mehr so viel testen. Aber wenn du in neue Gefilde reingehst, dann gehst du da iterativ rein. Das ist so dieser typische Lean-Startup-Ansatz. Also du stellst Hypothesen auf, du sagst, welche Hypothesen sind die kritischsten, damit deine Idee, dein Konzept funktioniert und dann versuchst du die zu validieren oder invalidieren mit schnellen Tests. Und das können manchmal Nutzertests sein, wo man einfach schaut, wie reagieren die Nutzenden drauf. Das können aber auch Technologietests sein, um zu gucken, hat man überhaupt den Einspareffekt, den man sich da gerade vorstellt. Es können auch schnelle Tests am Markt sein. Prototyping, also dass man so tut, als hätte man einen Prototyp, bietet es schon mal der Zielgruppe an, den Early Adopters, die sehr offen sind für solche Themen und macht dann ähnlich einer Kickstarter-Kampagne, sammelt schon mal Interessenten, die teilweise schon bezahlen, dass wenn dann das Produkt kommt, sie die Ersten sind, die das ausprobieren können. Und es gibt da halt ein Stück weit mehr Gewissheit und es reduziert dieses Innovationsrisiko Schritt für Schritt. Ohne Risiko wird es nicht gehen. Weil das ist ja in der Natur der Sache. Deswegen gibt's ja diese hohen Renditen bei Unternehmen, die höher sind wie auf der Sparkasse, weil du ja ein gewisses Risiko eingehen musst. Nur ist jetzt theoretisch so, wenn du eine neue Idee hast, ist das Risiko, dass sie funktioniert, 10%. Wenn du die halt testest und iterierst, dann kannst du das reduzieren auf, keine Ahnung, dass du halt ein Restrisiko nur noch von 10% hast. Also von 90% gehst du dann runter auf 10% und die letzten 10% musst du halt unternehmerisch dann einfach eingehen. Das heißt, nicht alles, was dann diesen Innovationsprozess, den wir hier aufgebaut haben, durchläuft, wird auch garantiert ein Erfolg. Ganz vieles ist zum Schluss auch noch Market Execution und ein bisschen Zufall ist immer mit im Spiel.
Kurze Begriffsklärung noch, Ambidextrie bedeutet Beidhändigkeit und ist die Fähigkeit von Organisationen, sowohl effizient als auch flexibel zu sein. Ne? Also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist natürlich Innovation einer deiner vertieften Expertengebiete. Ne? Also früher hieß es beim Hiring ja, man soll Leute mit T-Shape hiren, ne? Die halt ein breites Können haben und eine Vertiefung. Bei dir ist es schon der Pie-Shape. Ne? Also du hast Innovation und Sustainability als Vertiefung. Zu Innovation vielleicht nochmal, erzähl doch gerne mal, wie das Setup da ist. Also Hans Grohe sitzt ja in Schildach, da ist auch dieses coole, ich glaube Shower Lab heißt das, und ihr seid in Alpiersbach, das ist ein bisschen nördlich mit dem mit der Innovationsabteilung, kann man sagen. Ich wollte jetzt Satellit sagen, aber ihr seid ja sehr, sehr gut mit der Kernorga vernetzt.
Ja, ist ein Innovationspark. Innovation findet ja in unterschiedlichen Bereichen vom Unternehmen statt. Also nicht nur hier im Innovationspark und im Innovationslabor. Wir haben ein Strahllabor, wir haben auch Materialforschung, wir haben Produktionstechnologien, Service-Innovation. Deswegen ist Innovation ja ein sehr, sehr breiter Begriff. Aber zum Schluss, der größte Stellhebel, um Wert zu generieren, also du kannst ja Value Creation und Value Capturing. Value Creation ist nach außen, also wie kommt mehr Umsatz, Erlös rein? Und Value Capturing ist, wie machen wir das effizienter, besser? Und ich glaube, mit am wichtigsten ist halt eben, gerade für ein mittelständisches Unternehmen, vor allem neuen Wert zu generieren und Neues auszuprobieren. Und es ist bei uns schon sehr nah am Produkt dran. Also indem man sich halt neue Value Propositions überlegt. Das können auch mal Geschäftsmodellinnovationen sein. Aber ich glaube, der Großteil nach wie vor ist sehr produktgetrieben bei uns, weil wir halt auch ein produzierendes Industrieunternehmen sind, die Geld verdienen, indem sie Produkte herstellen und verkaufen. Hoffentlich irgendwann Teil der Kreislaufwirtschaft werden. Und dann kann man auch drüber nachdenken, ob man immer nur die Produkte verkaufen muss oder ob es auch irgendwann dahin gehen kann, dass man den Produktnutzen verkauft. Also nicht die Dusche verkaufen, sondern das Duschen. Das wäre so ein hehres Ziel. Aber da müssen halt auch mehrere Player mitspielen, um da in die Kreislaufwirtschaft reinzukommen. Aber ja, wenn wir halt innovieren, haben wir unterschiedliche Bereiche. Es gibt die Kerninnovation, also das ist das Bestehende, einfach verbessern, Sustaining Innovations. Wir machen ja mittlerweile knapp 1,5 Milliarden Euro Umsatz und da musst du ziemlich viel Ressourcen dafür aufwenden, die zu verteidigen. Und da brauchst du Innovation dafür. Dann gibt's die angrenzenden Innovationen. Das war halt, als Hans Grohe angefangen hat, hat er mit Handbrausen angefangen. Denn irgendwann sagt er, ja, man könnte ja mal Armaturen machen. Und genauso wie wir dann vor 40, 50 Jahren ins Armaturen-Business eingestiegen sind, überlegen wir uns gerade, eigentlich ist doch das Komplettbad das, was die Leute wollen. Also alles aus einer Hand, die Toilette, da gibt es doch noch mehr Themen. Die Duschrinne kann man entweder selbst entwickeln oder auch Akquisitionen tätigen, wie wir das jetzt gemacht haben mit ESS. Und dann gibt es diese transformativen Innovationen. Und das ist jetzt eher die Kategorie wie damals Pontos Grauwasser Recycling. Und da kümmern wir uns mit einem speziellen Team, die explorativ eben diese ganz neuen Felder aufmachen und bewerten. Das ist sicherlich da, wo das größte Risiko herrscht. Wenn du es aber gut hinkriegst, theoretisch auch die größten Renditen und Wachstumschancen zukünftig bestehen können. Also es ist so, von McKinsey gibt es ja diese drei Horizons, Horizon 1, 2, 3 und so dieser Horizon 3, wo man sagt, es könnte ein Geschäftsfeld sein oder ein Bereich, eine Technologie, die in 10 Jahren ähnlich viele Renditen oder Umsätze liefert wie heute das Kerngeschäft. Nach dem schauen wir. Und die Idee dahinter ist so, Strategies about Options. Also wir machen Optionen auf, wie in 10, 15 Jahren vielleicht Hans Grohe aussehen könnte. Und wir versuchen das durch schnelle Experimente, durch kleine Piloten im Markt zu testen, ob das funktionieren könnte oder nicht. Und das ist eben die Arbeitsweise, die wir hier in Schildach oder in Alpersbach pflegen. Aber wir schauen natürlich auch, wir verkaufen ja in über 150 Ländern dieser Welt. Du kannst ja nicht hier alles aus dem Schwarzwald entwickeln. Das heißt, wir haben auch einen Innovationspark in Shanghai für Asien. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Kollegen von Delta Forces zusammen. Also wir gehören ja zu 2/3 zu Masco, neben der Familie Grohe zu Masco. Und bei Masco gibt es eben auch eine Business Unit Delta, die vor allem in Nordamerika operiert. Und da machen wir ganz viel Innovation, Technologieentwicklung zusammen. Auch Venture Capital, dieses Risikokapital, gucken uns ganz viele Startups an. Deswegen sind wir da relativ breit aufgestellt und es findet nicht alles nur in Alpersbach statt.
Werbung. Rethinking the Economy. Der Circular Design Summit bringt am 11. März inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Industrie und Design zusammen. Erlebe, wie Circular Design eine nachhaltige Wirtschaft formt und vorantreibt. Sichere jetzt dein Ticket auf www.circulardesignsummit.com. Gestalte die Zukunft mit. Werbung Ende.
Klingt alles sehr strukturiert, sehr vertraut auch, ne? Wie, glaube ich, viele große, professionell organisierte Unternehmen das aufbauen mit der Kerninnovation, der angrenzenden Innovation und dann eben auch dem Schritt vom Produktanbieter, Einzelproduktanbieter zum Systemanbieter zu werden. Ob sich dann auch alle transformative Innovationen leisten, da trennt sich dann vielleicht schon allmählich ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil das ja häufig dann so ein 1 von 10 Setup ist und eben recht verlustintensiv. Mein Gefühl ist aber, dass das, was den Hans-Grohe-Ansatz so effektiv macht oder was es auch für unser Gespräch jetzt ganz besonders spannend macht, ist, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass häufig Nachhaltigkeit wirklich der Ausgangspunkt für eure Innovation ist. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großer Differenziator, weil das bei vielen, glaube ich, eher so rum ist, dass sie sagen, Innovation ja und wenn nachhaltig gerne. Aber du und dein Team im Speziellen, ihr geht da wirklich mit Nachhaltigkeit als Grundanforderung oder als Problemlösungsfeld ran und versucht zu schauen, welche Innovationen sich daraus direkt ableiten, wenn ich es richtig verstanden habe.
Liegt auch ein Stück weit an der Historie. Also wenn du halt mit Wasser zu tun hast, bist du sehr nah an dem Element, was knapp ist und rar ist. Und es gibt auch sehr viel Regulatorik rings um Wasser. Ich glaube, mit das meist regulierte Medium überhaupt, mit dem wir es zu tun haben. Von dem her mussten wir immer schon sehr nachhaltig innovieren. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, so aus der Historie heraus war es halt sehr technologiegetrieben. Also mit Technologie ist eher entwicklungsgetrieben, aus der Forschung und Entwicklung heraus. Ist immer noch ein wesentlicher Bestandteil. Aber man hat dann die letzten 20 Jahre sich stark auf die Nutzerzentrierung konzentriert. Also auch so Design Thinking, User Centricity. Wir arbeiten ja auch viel mit Designagenturen zusammen weltweit. Da ist natürlich der Nutzer im Fokus. Und dann gibt es diese Business Model Innovations, die man oft von den Hochschulen dann auch kennt oder auch von Strategizern und anderen Beratungsunternehmen dann mal mit auf den Weg kriegt, überleg doch mal so ein Nespresso-System für die Dusche zu machen. Und für uns haben wir uns überlegt, da kommt doch eigentlich noch ein vierter Kreis dazu. Also neben dieser Desirability, Viability und Feasibility als Startpunkt für eine Innovation, für ein Problemfeld, haben wir uns das Thema Nachhaltigkeit nochmal genauer angeschaut. Und das ist nicht immer nur Wasser, sondern wir haben halt überlegt, so ähnlich wie in der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, also CSRD, typisch ganz tief Nachhaltigkeitsmanagement, was wir jetzt alle machen müssen, die nächsten 1-2 Jahre europaweit, ist das doch auch ein Ausgangspunkt. Also wo schadet unser Unternehmen der Umwelt? Also ist das eigentlich ein Problem? Und warum nutzen wir diese Ausgangsstellung nicht und sehen da drin eine Chance? Wenn dieses Problem so groß ist und wir eine Lösung finden, die dieses Problem reduziert oder vielleicht sogar das Zusammenspiel mit der Umwelt und Gesellschaft deutlich verbessert, dann ist das doch eine Chance. Und wenn wir das so hinkriegen, dass es die Nutzenden auch noch gut finden und es sogar irgendwie ein wirtschaftliches Modell, also ein ertragreiches Modell ist, das sich rechnet, dann haben ja eigentlich alle Boxen gecheckt und dann ist eine wirklich nachhaltige Innovation. Und das kann man halt wirklich systemisch so vorgehen. Also so wie man früher halt stark in diese Nutzerforschung rein ist, in diese Motive, was will denn der Kunde eigentlich, so kannst du halt genauso mit Nachhaltigkeit anfangen. Und dadurch, dass das jetzt alle Mittelständler oder Großunternehmen eh machen müssen, weil es eingefordert wird von der Politik, kannst du doch diese Arbeit nutzen und jetzt die Innovationsabteilung drauf ansetzen und sagen, okay, nimm das mal als Startpunkt, richtig gut definierte Probleme, Zusammenhänge identifiziert und löst die mal mit der Kraft der Innovation und mach da draus ein Geschäft. Also nutzt die Hebel der Marktwirtschaft, um dieses Problem zu lösen und dann ist es so eine Win-Win-Situation, dann kannst du Gutes tun und du kannst Geschäfte machen. Und das ist im Prinzip die Idee dahinter. Und damit es halt nicht nur Hans Grohe so macht, sondern wenn du da nachhaltige Innovationen, wenn du da reingehst, die sind meistens systemischer Natur. Natürlich kannst du im Kleinen jetzt Düsen entwickeln, die weniger Wasser brauchen. Aber wenn du jetzt größer denkst, Kreislaufwirtschaft oder Wasserrecycling, dann sind da immer mehrere Partner mit involviert. Und eigentlich sprechen wir jetzt von Ökosystem-Innovationen. Und dann musst du dich auch ein Stück weit öffnen. Und deswegen ist auch das Ziel, gerade wenn du so einen neuen Markt aufmachst, geht es nicht darum, der Einzige zu sein, der da reingeht, sondern eigentlich Partner zu animieren, den Markt gemeinsam aufzumachen. Also eigentlich sind da Mitstreiter erwünscht. Du musst ja einen Markt erschaffen. Und deswegen haben wir auch diese Methodik offen geteilt. Wir haben auch das Badezimmer der Zukunft entwickelt mit dieser Methodik, so diese Green Vision. So wie kann man 90% Wasser sparen, Energie sparen, und auch Material sparen und trotzdem sich noch wohlfühlen und diese mentalen Hygienethemen zelebrieren und haben das geteilt auf der Weltleitmesse. Also nicht um es bei uns, es ist ja unser Nordstern und da steckt ganz viel Innovationspotenzial drin, aber das Ziel ist halt nicht einzigartig zu sein und das als Wettbewerbsvorteil für uns zu sehen, sondern das mit der Branche zu teilen und die ganze Industrie, also die ganze Bauindustrie dahin zu entwickeln, dass das irgendwann mal Realität werden kann.
Die Hans-Grohe Green Vision haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Video auf YouTube, in dem sich zeigt, wie unsere Rituale von heute mit all dem Komfort und vielleicht sogar einem sensuellen Zugewinn morgen im Bad stattfinden könnten. Wir haben auch die Three Horizons von McKinsey verlinkt und gibt eine ganze Menge zu lernen, wenn man hier durchschaut. Gib uns doch noch mal ein, zwei konkrete Beispiele. Also wir haben uns ja auch auf dem Green Tech Festival in Berlin getroffen, hast du mir Warmduscher gezeigt. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist und wie generell vielleicht Hans-Grohe zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und diesen Innovationsansprüchen balanciert.
Ja, also wir haben zwei Ansätze, wie wir Innovation entwickeln. Einmal selbst oder halt, und das immer mehr mit Partnern zusammen. Also man muss ja das Rad nicht immer neu entwickeln. Und vor allem, wenn wir in neue Bereiche vorstoßen, wie zum Beispiel der Wärmerückgewinnung, was einen Rieseneffekt hat im Badezimmer. Also wir haben eine Studie gemacht, da waren wir auf dem Green Tech Festival vor 2 Jahren und haben gezeigt, wie die Umweltwirkung des Badezimmers eigentlich ist. Weil laut unserer Berechnung stammen 4,5% der bundesweiten Emissionen, CO2-Emissionen, aus dem Bad. Und so ein Durchschnittsbad emittiert 18.000 Kilogramm CO2, also in seiner ganzen Lebensphase, und 90% eben in der Nutzungsphase. Also die Erstellung und die Entsorgung, was viele denken, ist gar nicht der Haupttreiber, es ist die Nutzungsphase. Und an Stelle 1, 2 und 3 ist Warmwasser. Also Warmwassererzeugung für die Dusche, für die Wanne und am Waschtisch ist der absolute CO2-Treiber im Badezimmer. Wenn man jetzt natürlich eine Photovoltaik hat oder eine Solarthermie, dann ist das was anderes. Aber im bundesdeutschen Durchschnitt, das haben wir auch validieren lassen von Dresden Sommer, ist das wirklich der CO2-Treiber. Und so als eindrucksvolles Beispiel nehme ich immer den Tesla. Also 1 Minute warm zu duschen bei 40 Grad verbraucht ungefähr so viel Energie, wie mit dem Tesla auf der deutschen Autobahn zu fahren. Und das ist halt wahnsinnig, wie viel Energie da den Abfluss runtergeht. Jetzt mal abseits von diesem Wasserproblem, was wir auch haben, ist das Warmwasserthema halt ein Rieseneffekt. Und das Tolle mit dem Warmwasser ist, dass Energie sich rechnet. Also Energie einsparen, das merkst du im Geldbeutel. Wasser einsparen eher nicht, weil 1000 Liter Wasser nur 5 Euro kosten. Aber die Kilowattstunde Energie kostet halt 30 Cent. Jetzt natürlich ist mit einer Wärmepumpe nochmal Faktor 3 bis 4 besser, aber trotzdem die Energieeinsparung, die rechnet sich. Und deswegen schauen wir auch ganz gezielt einmal, wie können wir den Warmwasserverbrauch reduzieren? Wie können wir mit der Kraft der Gestaltung und Design vielleicht auch die wahrgenommene Wärme erhöhen? Das heißt, allein, dass du nicht eine weiße Fliese hast, sondern vielleicht einen Braunton und einen Holzfußboden, führt nachher dazu, dass du vielleicht 1-2 Grad kälter duschst. Also auch das war Teil von der Green Vision. Und das andere ganz offensichtlich ist halt einfach ein Wärmetauscher. Also wenn das Wasser mit 40 Grad aus der Dusche rauskommt und mit 35 Grad in den Ablauf runtergeht, dann kann man da noch Energie rausziehen. Und wenn man da einfach Kaltwasser an der Warmwasserleitung vorbeischleust, dann wird praktisch das Kaltwasser, was normalerweise mit 14 Grad reinkommt ins Haus, erhitzt auf 25 Grad. Und somit muss ich dann das nicht mehr so sehr mit Heißwasser vermischen. Also long story short, mit so einem Wärmetauscher kann man zwischen 30-50% an Energie sparen. Und das gibt es schon auf dem Markt. Es ist jetzt nicht so, dass das Hans-Grohe erfunden hat, aber es setzt sich momentan noch nicht durch. Und da geht es halt auch darum, Bewusstsein zu schaffen. Und mit dem Warmduscher ist ein tolles kleines Startup aus dem Norden, aus Deutschland. Das ist so ein bisschen wie das Balkonkraftwerk für die Dusche. Weil normalerweise hast du ja, wenn du Photovoltaik nutzt, hast du das auf dem Dach, deine Photovoltaikmodule. Jetzt haben halt viele Mietswohnungen nicht die Chance, das aufs Dach zu installieren. Deswegen hängen sie es an den Balkon. Und so kannst du es auch in der Dusche sehen. Also die ideale Lösung ist, so ein Wärmetauscher, entweder ein Fallrohr-Wärmetauscher oder in die Duschrinne integriert zu haben. Aber wir haben jetzt ein System entwickelt, wo das eben mit der Showerpipe, also mit einem Nachrüstduschsystem auch funktioniert. Und somit kann dann praktisch ja jeder Mietende so ein Teil nachrüsten und eigentlich eine Dusche kaufen, die sich sogar rechnet und die hilft, die sich amortisiert. Also über 3-4 Jahre hast du eine komplett neue Dusche praktisch zu Selbstkosten gekriegt. Und jedes Jahr, dass du weiter duschst, reduzierst du deine, kommt immer auf deine Heizung drauf an, aber deine Heizkosten zwischen 100 und 300 Euro pro Jahr.
Jetzt erfordert das natürlich von der Verkaufsseite noch eine Menge Überzeugung, auch seitens der Kunden. Das heißt, viele kaufen sich ein Balkonkraftwerk oder auch vielleicht dann die Nachrüst-Wärmerückgewinnung für die Dusche, weil sie dran glauben und weil auch natürlich womöglich sich das in einem nachvollziehbaren Bereich dann über gewisse Jahre hinweg amortisiert. Aus der anderen Richtung gibt es ja diesen Push in Richtung Nachhaltigkeit von Regulatorien, ne, dass du auch schon angesprochen hattest, dass ihr euch sehr genau anschaut, wo eben Kosten entstehen können, siehe CO2-Kompensation oder auch sowas wie Single-Use-Plastic, wofür dann pro Kilo die Herstellenden dann perspektivisch eine Fee bezahlen müssen. Wie ist denn da der der Balanceweg vielleicht nochmal so als den Begriff? Wird da vieles aus Überzeugung dann trotzdem gemacht, obwohl das noch nicht wirtschaftlich ist, weil es eben ein Haltungsthema ist?
Ist eine schwierige Frage, weil ich bin auch kein Fan von Bürokratie und Überregulatorik. Und auf der anderen Seite gibt es aber Systemfehler. Also wenn du halt vor der Welle bist und du praktisch Single-Use-Plastik reduzierst, wenn du CO2 reduzierst, wenn du Wasser reduzierst, weil du weißt, wir müssen es reduzieren, weil wir haben eine Müllkrise, wir haben also eine Plastikkrise, wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Wasserkrise, also muss ja aus gesellschaftlicher Verantwortung und mit dem gesunden Menschenstand ja eigentlich dazu beitragen, dass man davon weniger verbraucht, also weniger Ressourcen verbraucht und trotzdem Wert stiftet für deine Kunden. Und wenn sich das aber wirtschaftlich nicht rechnet, dann ist ja schon manchmal gut, wenn so dieses System mithilft. Und dieses Mithelfen ist halt dann oft Gesetzgebung, Regulatorik und Co. Es muss halt so mithelfen, dass es Sinn macht. Wenn es halt nachher überreguliert ist, dann ist es schwierig. Aber eigentlich gilt immer der Grundsatz, vor die Welle zu kommen. Also die Themen aktiv anzugehen, selbst zu gestalten. Weil wenn man gezwungen wird, erstens ist die Motivation am Boden. Und zweitens geht einem dann ganz schnell die Zeit auch aus. Ich vergleiche es manchmal mit meinen drei Jungs, wenn ich will, dass sie Fußball spielen. Ich finde, das ist immer so ein schönes Beispiel für die Nachhaltigkeit. Dann gehe ich halt mit denen auf dem Bolzplatz zu kicken. Und ich gebe denen nicht die DFB-Regeln zum Durchlesen. Und trotzdem müssen sie sich ja an die Regeln halten. Da gibt es halt vielleicht einen Schiedsrichter oder ich sag's denen, dass man halt nicht vor oder nicht mit Hand spielt. Wenn es auf einmal dann andere halt mit der Hand spielen, ist unfair. Und da muss man natürlich eingreifen. Und ich glaube, so muss man es ein Stück weit sehen. Aber es ist echt schwierig. Also wenn man das übertreibt, musst du dir vorstellen, 150 Länder dieser Welt, wir haben zig Arten von Messing, was wir theoretisch verwenden müssten, für jede Region in Südafrika, ein anderes wie in Australien, USA, wie in Europa. Da würde man sich natürlich wünschen, dass es da eine globale Regulatorik gäbe, weil das würde das Leben viel, viel einfacher machen für uns. Jede Regulatorik an sich kann man irgendwie verstehen und macht Sinn, aber in der Masse überwältigt es halt ein Unternehmen ganz schnell. Vor allem, wenn man nicht nur in einem Land operiert, sondern wenn man halt in sehr, sehr vielen Ländern unterwegs ist. Das ist echt eine schwierige Frage und ich habe keine klare Antwort drauf. Ich kann nur sagen, ich würde es halt aus Überzeugung proaktiv machen. Dann ist man auch viel gelassener, wenn dann die Regulatorik kommt. Man muss es dann aber irgendwie auch so sehen, dass es eigentlich fair ist, den Vorzüglern gegenüber, dass die Regulatorik nachzieht. Ja, das gestaltet den Wettbewerb fairer. So könnte man es sehen. Aber es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Also teilweise finde ich es auch übertrieben. Aber ja, kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Also wenn jetzt zum Beispiel Spanien eine andere Plastiksteuer einfügt, jetzt müssen wir auf jedes Päckchen in Spanien irgendwie einen gelben Sticker draufkleben, ob da Plastik drin ist oder nicht. Und dann kommt Frankreich und dann kommt Deutschland und Polen noch hinterher. Dann ist das ja irgendwann ja auch unsinnig und gut gemeint. Aber zum Schluss müssen wir jetzt in jedem Land ein eigenes Päckchen schnüren, macht ja auch wieder keinen Sinn, ist ja auch nicht nachhaltig. Also manchmal gibt es halt den Rebound-Effekt auch im negativen Sinn bei der Regulatorik. Gut gemeint, aber heißt noch lange nicht gut gemacht.
Mini-Ausblick aus der Familie, ist neulich die AU von meinem Bruder tatsächlich nicht durchgegangen, weil der Dieselpartikelfilter beim Anmachen zu viel durchgepustet hat. Und der Tipp vom TÜV-Mitarbeitenden war dann mit dem Auto ein paar Kilometer zu fahren und zwar auf einer schönen hohen Betriebstemperatur und danach dann nochmal die AU zu machen, weil der Partikelfilter dann, nachdem er das schön in die Umwelt rausgepustet hat, bei der Messung weniger abgibt und dann zugelassen wird. Das kommt mir vor, als wenn es da auch, wenn wir jetzt von Automobil weggehen in Richtung Baubranche wieder, also ein Stück weit zurück zu unserem Thema, ja auch unglaublich viele Entscheidungen gibt, die auf den ersten Blick nachhaltig sind, in der langen Sicht aber eben nicht, ne? Wie auch Materialien, die vielleicht einen höheren Anteil an Bauchemie haben und dann rausfliegen durch eine Regulatorik, dann aber über die Jahre in kürzeren Zyklen wieder renoviert und ausgetauscht werden müssen und dafür dann für Wasser- und CO2-Verbrauch wieder das Dreifache an Schaden bewirken oder so. Regulatorik und auch die Politik rundherum ist, glaube ich, alles andere als ein dankbarer Job, in dem man das Gefühl hat, schnell was richtig machen zu können.
Ja, es ist auch komplex. Es ist auch nicht immer einfach. Und bei Nachhaltigkeit gibt es halt auch viele, viele Probleme. Jetzt allein, wenn wir bei diesem Einwegplastik bleiben, da würde man jetzt eigentlich sagen, na ja, aus ist so viel Einwegplastik hier in den Meeren und durch die Flüsse kommt es ja in die Meere. Also müssen wir dieses Einwegplastik reduzieren. Das ist so diese eine Brille, die man auf hat, Plastikbrille. Jetzt ziehe ich aber meine Wasserbrille auf und sage virtuelles Wasser. Und dann wäre die Alternative zu Einwegplastik irgendwie ein Papier. Und jetzt fühlt sich Papier nachhaltiger an, aber wenn man den virtuellen Fußabdruck von Papier anguckt, also virtuellen Wasserfußabdruck von Papier, dann wäre die Einwegplastikgeschichte auf einmal wieder besser. Also es ist halt nicht immer so einfach. Und das ist dieses komplizierte und teilweise komplexe an dem Nachhaltigkeitsthema. Als Unternehmen ist so mein Tipp, sich auf die Top 3 Themen zu fokussieren und die dann durchzuziehen. Und wenn jedes Unternehmen seine Top 3 Themen löst, dann sind wir in Summe, lösen wir auch alle 17 SDGs, die es auf dieser Welt gibt, die wir bis 2030 lösen sollten. Wenn jetzt aber jedes Unternehmen versucht, alles zu lösen, dann ist das wie wenn sich die resultierende Kraft fast auflöst. Also dann macht die, wenn du jetzt die Wasserabteilung hast und die Plastikabteilung, das könnte ja konträre Ziele sein. Mhm. Deswegen musst du halt immer ein Stück weit dich fokussieren und Wesentlichkeitsanalyse, wo sind die größten Hebel, die richtig angehen und nicht jedes kleine andere Thema auch noch mitmachen, dann zerfledderst dich. Das hat auch was Ähnliches, wie man es im Unternehmen ja oft auch lernt, mit Kompetenzen zu tun. Das ist ja immer sowohl als auch. Auf der einen Seite sagst du wieder konzentrieren und dann musst du wieder aufmachen und mal wieder über den Tellerrand hinausgucken, aber dann musst du dich auch wieder konzentrieren. Und bei der Nachhaltigkeit sehe ich das auch. Also natürlich fahren unsere LKWs auch mit Gummireifen und wir wissen, dass der größte Mikroplastikanteil über den Reifenabrieb kommt. Aber da würde ich jetzt nicht unsere Nachhaltigkeitsabteilung dazu nutzen, jetzt hier Reifen zu entwickeln, die weniger Mikroplastik abgeben, sondern das soll die Reifenindustrie machen. Und sobald sie das haben, sind wir natürlich First Follower und nutzen das und helfen denen, dass da ein Absatz entsteht. Aber ich glaube, für uns ist halt Wasser, Warmwasser und dann ist hauptsächlich sind es die Metalle und die Kunststoffe in unseren Produkten, wo wir schauen müssen, dass sie kreislaufwirtschaftsfähig wären.
Kurzer Einschub zu den SDGs, den Sustainable Development Goals der UN, die du erwähnt hattest, die hat der German Design Council in einer seiner Podcast-Folgen mit Thomas Garvey sehr interessant aufgearbeitet. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Die sind ja auch wirklich Kern vieler Unternehmensstrategien, da sich eben die relevanten Weltziele für Nachhaltigkeit rauszusuchen und wie man darauf einzahlen kann. Vielleicht ein Stück weit zurückgerudert auf dem schrumpfenden See in Richtung Innovation. Merkt ihr oder inwieweit sind vielleicht Ländermärkte interessanter oder uninteressanter zur Einführung innovativer, nachhaltiger Lösungen? Ich denke da jetzt an sowas wie Dubai zum Beispiel, ja, wo der Liter Wasser dann vielleicht deutlich, deutlich teurer ist als bei uns noch, dass es da vielleicht dann einfacher ist, wassersparende Lösungen oder sowas einzuführen?
Ich finde es generell ein interessanter Gedanke, diese Diversität zu nutzen. Also wenn du ein Unternehmen bist, was sehr, sehr viele Tochtergesellschaften hat und viele Ländervertretungen, ist dann doch oft so, dass man doch in seinem engeren Dunstkreis erstmal versucht zu testen, weil es halt einfach auch günstiger ist. Und weil man halt aus der Lebenserfahrung raus, aus dem Umkreis oft die Probleme sieht. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht und auch mit Kollegen schon gesprochen, dass es echt sinnvoll ist, in kleine Tochtergesellschaften zu gehen und mal denen Aufmerksamkeit zu schenken, weil die Welt ist dann doch bunter, als man denkt. Und gerade die Badezimmerrituale sind auch komplett unterschiedlich, teilweise auch religiös, kulturell bedingt. Deswegen haben wir auch jetzt mal ein Extrembeispiel, ein Social Innovation Projekt starten wir gerade oder haben wir seit einem Jahr am Laufen im globalen Süden, also in Uganda, Kenia und schauen uns an. Also im globalen Norden geht es ja darum, Wasser zu reduzieren, Energie zu reduzieren, also in diesen, nochmal so ein Fachbegriff, in diesen Donut zu kommen. Also es gibt ja diese Donut Economics, also wir müssen im globalen Norden gucken, dass wir diese Grenzen, diese Umweltgrenzen reduzieren, das heißt weniger Wasser verbrauchen, weniger Energie verbrauchen, weniger CO2 verbrauchen. Aber es gibt ganz viele Regionen, da geht es eben darum, erstmal Zugang zu Wasser zu gewährleisten. Also wir müssen in diesen Donut kommen, wir müssen dieses soziale Fundament manchmal erstmal erreichen in vielen Ländern dieser Welt. Und das kannst du nicht immer aus dem Schwarzwald raus entwickeln. Und dann musst du vor Ort sein. Und die Kollegin, die ist monateweise immer dann vor Ort und entwickelt es auch mit der Community vor Ort. Und dann geht's halt teilweise, denkt man, das muss ja erstmal um die Wasserqualität gehen, aber es geht eigentlich erstmal darum, Wasser überhaupt zu haben. Wenn ich halt immer 2 Kilometer laufen muss, um 20 Liter Wasser zu transportieren, dann kann die Person in der Zeit nicht zur Schule gehen. Also dieses SDG, dieses UN-Nachhaltigkeitsziel Ziel 6, das ist so wichtig.
Auch hier sowohl der Donut ist in einer schönen Podcast-Folge mit Peter Post zu finden vom German Design Council und das SDG Nummer 6, ich als dein netter Souffleur, ist der Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen als globales Nachhaltigkeitsziel.
Genau, und wir waren in New York 2023 auf der Weltwasserkonferenz. Das wäre erst die zweite, die überhaupt stattfand. Und da hast du gelernt, dass bis 2030 40% mehr Nachfrage nach Wasser ist als Angebot. Und das bringt uns halt brutal unter Druck. Und ganz viel Druck haben wir halt im globalen Süden auch, Zugang zu Wasser zu gewährleisten, weil das was mit, ja, mit Würde auch zu tun hat. Also, und das ist ein spannendes Feld. Das ist auch ein Thema, es nennt sich dann soziale Innovation, aber ich sehe es auch als Unterkategorie von nachhaltiger Innovation. Nachhaltigkeit ist nicht immer nur ökologisch, sondern kann auch sozial sein. Und in dem Moment, wo du dieses SDG 6 löst, also dieses Wasser-UN-Nachhaltigkeitsziel, nur dann kannst du die anderen 16 Nachhaltigkeitsziele auch lösen. Also jetzt wieder in unserer globalen Norden denke, also wenn wir kein Wasser haben, dann funktioniert auch das Atomkraftwerk in Frankreich nicht, weil ich brauche den Fluss, um die Reaktoren zu kühlen. Ich brauche Wasser, um die Logistik zu handeln auf den Flüssen. Ich brauche Wasser. Wir verbrauchen 129 Liter Wasser pro Tag, das, was wir durch die Dusche, Toilette, Waschmaschine und so konsumieren. Aber wir haben 4000 Liter virtuelles Wasser pro Tag, was wir durch das Essen, durch die Kleidung konsumieren. Also wir haben halt einen riesen Impact auf den Wasserverbrauch, auch außerhalb nur vom Duschen und von der Toilette. Und ja, deine Frage war ja, wie man das Thema international auch angehen kann. Und gerade wenn du dann in diesen Regionen bist, da geht's halt um ganz andere Themen. Und das musst du vor Ort gemeinsam entwickeln und idealerweise auch Lieferketten vor Ort aufbauen und in der idealen Welt auch die Gewinne, die du erwirtschaftest, reinvestieren. Und dann hat das Ganze auch nicht nur einen sozialen Charakter, also so einen Charity-Charakter, sondern auch einen opportunistischen Charakter. Und das ist gar nicht schlimm, finde ich, wenn man mit der Kraft der Marktwirtschaft hier Gutes tut, weil du siehst, dass allein, ich glaube, bis 2050 die Weltbevölkerung in Afrika von 1,5 Milliarden auf knapp 2,5 Milliarden anwächst. Da werden ja mehr und mehr Leute kommen. Das Durchschnittsalter in Afrika ist 19 Jahre, bei uns ist, glaube ich, 45 Jahre. Und da müssen ja Immobilien gebaut werden. Da braucht's ja Bäder. Und wenn du jetzt anfängst, vielleicht schon 10 Jahre vor der Welle da deine Erfahrung aufzubauen, deine Marke zu etablieren, dann kannst du in 10, 15 Jahren dann auch aus dem Vollen schöpfen und sagen, okay, wie schaffen wir es jetzt hier auch mit einem Sortiment, was vielleicht so ist, wie wir es heute in Deutschland kennen, zukünftig auch im globalen Süden Umsätze zu machen. Aber ich glaube, um zu starten, ist halt nicht gut, einfach die günstigste Armatur dann nach Uganda zu schicken, wenn da gar kein Leitungsnetz existiert, wenn da gar keine Badezimmerinfrastruktur da ist, wenn es gar keinen Installateurszunft gibt. Und das ist spannend, deswegen machen wir da so einen zweigliedrigen Ansatz, was super spannend ist. Aber da empfehle ich dir mal eine separate Folge mit Jessica Drechow, die kann da viel besser berichten, weil sie vor Ort ist und das Ganze live erlebt. Aber da sind wir noch in den Kinderschuhen, stecke man da noch drin. Aber du lernst halt wahnsinnig viel dazu. Und du kannst auch sehr, sehr viel lernen dann wieder aus dem globalen Süden für den globalen Norden. Also ein Beispiel, was ich super spannend fand, kennst du ja bestimmt auch, die Bill und Melinda Gates Foundation und diese The Toilet Challenge, wo sie halt gesagt haben, hier, wir möchten eigentlich Zugang zu Toiletten weltweit schaffen. Und da gibt's echt spannende Technologien, die da entwickelt wurden. Also, dass du im Prinzip, Thema Kreislaufwirtschaft, die Exkremente aus der Toilette, normalerweise bei uns haben wir ja wahrscheinlich über hunderte von Jahren jetzt diese Kanalisationssysteme aufgebaut. Wenn es die nicht gibt, dann machst du so einen Leapfrog, also wie so einen Froschsprung. So, das ist so, beim Telefon war es halt so, du hast kein Telefon, erst hast du die Kabel verlegt, dann kam Handy. Wenn du jetzt kein Telefon hast, dann fängst du jetzt halt nicht erst an, Kabel zu verlegen, sondern manchmal nimmst du gleich das Handy. Und so sehe ich das vielleicht, könnte das so bei der Sanitärgeschichte auch im globalen Süden sein, dass du dann praktisch die Kreisläufe schließt und im Prinzip ist ja das, was wir auf der Toilette hinterlassen, das sind ja wertvolle Rohstoffe. Also du kannst mit den Exkrementen Biogas herstellen, was du nachher wieder nutzen kannst, um zu kochen. Also ein ganz, ganz kleiner Kreislauf, den du schließen kannst, macht bei uns hier im globalen Norden null Sinn, weil wir überall diese Kanalisation haben und wir gerade eher gucken, dass wir die Kanalisation auf Vordermann bringen. Aber im Kleinen gedacht finde ich das eine super Innovation und auf einmal kannst du da davon lernen und wir lernen vom globalen Süden. Und das finde ich so spannend bei dieser Frugal Innovation Challenges, die wir da vor Ort haben, dass man sich da gegenseitig praktisch auf die Sprünge hilft.
Ja, stark. Die kulturellen Unterschiede finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt, ne, wo man eben merkt, wenn man rausgeht in die Länder, dass da eben die Anforderungen vielleicht auch ganz andere sind, aber vor allem auch den Nutzungszugang zu diesen Ressourcen, ne, der dann in Teilen in unserer Denke vielleicht wirklich mehrere hundert Jahre zurückgeht zu Zeiten der Landwirtschaft, als die Ausscheidung dann vielleicht auch noch dann als wachstumsförderndes Mittel auf die Felder ausgebracht wurden oder sowas. Ein anderes kulturelles Dokument, das auch schon, ich glaube, über 100 Jahre alt ist, das haben wir in den Shownotes auch verlinkt, ist das Buch Lob des Schattens. Da geht es tatsächlich auch um den Nassraum in Japan im Vergleich zum westlichen Zugang des Nassraums. Und da finde ich ganz spannend, wie auch so ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen und zum Teil auch sehr, sehr schöne kulturelle Aspekte entstehen, wie man Schmutz vielleicht nicht so auf dem Teller beleuchten und als was Schlechtes darstellen muss, sondern gegebenenfalls auch ästhetisieren kann und dadurch so ein ganz anderes Wohlfühlen schafft. Ich habe in dem, was du jetzt gerade formuliert hast, Kollaboration als einen vielleicht dritten Erfolgstreiber für Innovation rausgehört. Ne? So am Anfang haben wir über das richtige Timing gesprochen, dann vielleicht ein Stück weit über die Verantwortung sozial und ökonomisch und ökologisch. Und wenn wir über Kollaboration sprechen, dann nimmt ja auch der German Design Council eine recht zentrale Rolle ein mit so Plattformen oder auch Netzwerktreffen. Wie sind da denn die Verbindungen zu anderen Unternehmen oder die Kollaborationsmodelle mit Startups oder sowas, die Hans Grohe für sich erschlossen hat?
Ja, da glaube ich ganz fest dran. Also ich glaube, wir kommen aus einer Knowledge Economy die letzten 20 Jahren, wo eigentlich die Unternehmen die anderen outperformed haben, die besten und die kreativsten und die schlauesten Mitarbeiter für sich gewinnen konnten. Daraus ist dann Apple, Google und ja, alles entstanden, Netflix, was man so kennt. Und da gibt's halt von der Trendforschung Trend One zum Beispiel echt gute Thesen, die das belegen, dass jetzt halt wir vor allem durch die AI wegkommen von der Knowledge Economy, weil jetzt ist ja Wissen nicht mehr der Unterschied, weil ich habe es in 2 Minuten über ChatGPT oder was auch ich auch immer für AI-Modelle, sondern jetzt geht's wirklich um die Kollaboration. Also wir sind jetzt an der Schwelle zu einer Ökosystem Economy. Also im Prinzip musst du dir jetzt überlegen, was ist die Value Proposition der Zukunft? Jetzt Kreislaufwirtschaft ist da prädestiniert dafür. Also wenn wir wirklich dran glauben, dass die Bauindustrie kreislaufwirtschaftsfähig ist in 15 Jahren, dann musst du dir jetzt Partner suchen. Das schaffst du nicht alleine. Also das kannst du nicht alleine schaffen. Und da musst du auch nicht immer der Orchestrator sein von dieser Plattform. Weil beim Orchestrator gibt es wahrscheinlich später 1 oder 2. Das will immer jeder sein. Plattformmodelle hat man so gelernt. Ja klar, ich will hier der App Store sein. Aber vielleicht ist es auch schlauer, nur ein Teil, also ein Modullieferant zu sein, oder ich konzentriere mich auf die Payment-Abwicklung, oder ich bin ein Subkontraktor davon. Aber ich glaube, was man machen muss, ist eine gemeinsame Vision aufzubauen und gleichgesinnte Unternehmen, Brands, Startups, Forschungseinrichtungen zu finden, die an diese These glauben. Und das ist so Backcasting dann. Also wenn das wahr wäre, wenn das unsere Zukunftsvision wäre, wie wir das mit der Green Vision zum Beispiel gemacht haben, kann ich ja unterschiedliche Visionen haben. Die Art des Bauens verändert sich, die Art der Mobilität, des Wohnens verändert sich. Wenn das wahr wäre, was müsste ich heute anders machen wie gestern, um das wahr werden zu lassen? Wenn es dann so eintritt in 10, 15 Jahren, dann hast du 10 Jahre Vorsprung und kein Wettbewerber kann mithalten. Und deswegen glaube ich so stark dran an die Kraft der Kollaboration. Gibt es auch schöne Bücher und Studien von der Universität St. Gallen, das heißt From Competitive Advantage to Collaborative Advantage. Und es werden halt die Unternehmen gewinnen, die einzigartig gut sind in der Zusammenarbeit. Und das sehe ich echt als eine Herausforderung für den deutschen Mittelstand, weil wir ja eher gewohnt sind, hier sehr, sehr schüchtern umzugehen, wenn es um Teilen von Erkenntnissen geht. Also wir halten ja alles eher zurück und sind sehr geheimniskrämerisch und zeigen es erst dann, wenn es fertig ist, weil wir Angst haben und stiehlt ja irgendjemand die Idee. Und ich glaube auch, ein kleiner Exkurs, ob das Arbeitnehmer-Erfindergesetz da so viel Gutes dazu beiträgt, muss man sich auch überlegen. Also wenn ich jetzt erstmal sage, oh, ich will da ein Patent draus machen und über das Patent kann ich ja als Arbeitnehmer hier in Deutschland auch Geld verdienen, dann hindert es mich ja vielleicht erstmal meine Gedanken zu teilen. Also auch der Podcast mit dir könnte ich jetzt ja auch sagen, okay, nee, das ist jetzt alles Geheimniskrämerei, das müssen wir für uns behalten. Aber wenn wir was gelernt haben aus dem Silicon Valley ist, dass man halt seine Ideen teilen muss, weil es ist nicht die Idee, die zum Schluss gewinnt, sondern es ist die Kollaboration und die Art und Weise, wie ich es ausführe. Das heißt, die Idee allein ist nichts wert. Und ich glaube, diese Netzwerke werden mehr und mehr wert. Und die Unternehmen, die im Netzwerk gut miteinander kooperieren können, die werden die anderen Unternehmen abhängen, die das nicht können. Und du musst nicht immer nur der Großkonzern sein. Du kannst auch als ganz kleines Startup Teil so eines solchen Netzwerks werden. Und da glaube ich ganz stark an die Kraft der Kollaboration. Und auch wenn wir mit Startups zusammenarbeiten, da denken ja die meisten, da geht es um Investments oder die kaufen wir auf oder da will ich, weiß ich nicht, Geld rausziehen oder Profit. Manchmal geht es nur darum, ein Großkunde zu werden oder der Lead-Customer, ein Partner von dem Startup, dass wir gemeinsam praktisch Wert generieren, dass ich denen helfe, dass sie groß werden. Und das ist ja schon ein Paradigmenwechsel in der Art der Zusammenarbeit und der Innovationsarbeit. Und ich sehe da auch eine riesen Verantwortung für die Designer, für die Gestalter, weil die können das orchestrieren, die können das kuratieren und die können manche Unternehmen vielleicht auch motivieren, mal über ihren Horizont hinauszudenken und bringen Partner vielleicht sogar zusammen. Also ich glaube, da könnte eine strategisch wichtige Rolle für die Gestalter der Zukunft auf sie zukommen.
Hans Grohe scheint das ja heute beziehungsweise schon in den letzten Jahren wirklich zu leben und auch dieses Teilen und das Öffnen auch im Rahmen von Leitmessen, wo Innovationsprojekte einfach zur Diskussion gestellt werden, um intern besser zu werden. Letzte Frage noch, die Weltleitmesse ISH steht ja im März vor der Tür. Bei euch laufen sicherlich die Systeme schon auf Hochtouren, wie alle 2 Jahre spätestens in der Vorbereitung. Da stellt ihr auch ein zirkuläres Innovationsprojekt vor und da könntest du jetzt direkt Walk the Talk uns noch mal so ein klein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, was ihr da präsentiert, vielleicht bevor die Tore sich öffnen.
Genau, wir haben ja vor 2 Jahren die Green Vision vorgestellt, also dieses Badezimmer der Zukunft, dieser visionäre Ansatz. Und jetzt 2 Jahre später wollen wir wirklich zeigen, welche Projekte sind am Laufen. Einfach um der Industrie zu zeigen, was sind Zukunftstechnologien, auch die Installateure, Installateurinnen, mit was für Themen muss ich mich zukünftig beschäftigen, verändert sich sogar vielleicht mein Berufsfeld. Also wenn es vielleicht früher eher darum gegangen ist, Installation zu machen, egal ob im Keller oder im Badezimmer, ging es viel um Heizung und so. Und vielleicht geht es zukünftig auch um Wasserqualität, Wassermanagement, Grauwasser. Also wir versuchen nochmal das Thema Grauwasser, aber anders als vor 25 Jahren, einzuführen und ich glaube, das wird eine tolle Geschichte. Da werden wir partnern mit einem Startup, wo wir jetzt seit 3 Jahren zusammenarbeiten und wir nutzen jetzt einfach die Kräfte von beiden, also die Technologie des Startups und der Marktzugang und das Vertriebs-Know-how von uns, um hier wirklich gemeinsam den Wasserfußabdruck im Badezimmer zu reduzieren. Weil es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich den Wasserdurchfluss in der Dusche immer weiter reduzieren, dann führt das teilweise dazu, dass die Leute länger duschen und unzufrieden sind. Das heißt, theoretisch habe ich jetzt Wasser gespart, aber in der Realität duschen die Leute einfach doppelt so lang. Dann habe ich ja nur Zeit verschwendet. Das heißt, immer nur mit Reduktion, das wird asymptotisch. Du kannst irgendwann, also ich persönlich glaube so, wenn es unter 6 Liter pro Minute geht, wird es echt zäh, dass du auch noch sauber wirst und so. Und du musst dann einen Paradigmenwechsel, du musst anders denken, um die Potenziale zu heben. Und da ist eben so eine Partnerschaft mit Grauwasserrecycling oder Wärmerückgewinnung echt, finde ich, eine tolle Möglichkeit. Man darf sich aber auch nicht nur auf die Technologie verlassen. Ganz wichtig ist auch immer die Verhaltensänderung. Also Faktor Mensch nicht außen vor lassen, weil ich glaube, ganz viel geht auch über Bildung, über Bewusstsein, über Achtsamkeit. Die Technologie sollte eher unterstützen, das Verhalten auch ein Stück weit anzupassen. Weil nur die Technologie einzubauen, heißt noch lange nicht, dass ich später auch den gewünschten Wasserspareffekt habe. Mhm. Aber das werden wir sehen auf der ISH. Also ein gemeinsames Projekt, wo man hier so ein Partnering-Modell, also wir arbeiten zusammen, wir versuchen den Markt gemeinsam aufzumachen. Ja, das werden wir vorstellen. Da freue ich mich schon mega drauf. Ich denke, das wird eine tolle Geschichte.
Können wir uns alle drauf freuen. Vielleicht trifft ja der eine oder andere da auch mit dir zusammen. Du bist bei LinkedIn und allen anderen Portalen zentral zu finden. Wir haben heute gesprochen über Visionen für eine neue Badkultur und auch eben, was da organisatorisch strukturell dranhängt. Ressourcenschonend und zukunftsfähig, vielleicht nur so als Zusammenfassung der Badezimmergestaltung. Die 3 Punkte, die mir besonders hängen geblieben sind, sind einmal zu Beginn, als wir über die Best Practices gesprochen haben und erfolgreiche und gescheiterte Innovationen, die Innovationspraktiken, über die du gesprochen hast, mit dem Pretotyping und auch dem Innovationspark da in Alpirsbach, wie ihr eure Arbeit strukturiert. Wir haben dann gesprochen über Verantwortung und Timing ein Stück weit, den einen Schlüssel zu nachhaltiger Innovation, da den großen CO2-Treiber der Nutzungsphase und des Warmwassers statt des Einbaus und Ausbaus, der 1 Minute Duschen versus 1 Minute Tesla fahren auf der Autobahn, auch sehr bildlich hängen geblieben. Und im dritten Teil, als wir über Innovationsökosysteme und Kollaboration als Erfolgstreiber gesprochen haben, bleiben mir besonders die kulturellen Unterschiede, die große steigende Nachfrage von Wasser global, die 129 Liter Wasser pro Tag und die 4000 Liter virtuell, die noch dazukommen, in Erinnerung. Und zum Abschluss eben dein starkes und sehr, sehr animierendes Plädoyer für den Wechsel von Knowledge Economy hin zu einer Ecosystem Economy. Du bist dann nochmal ausführlicher zum Thema Badezimmer und im größeren Ökosystem-Kontext Wasser und Innovation zu hören auf dem Circular Design Summit 2025 am 11. März in Stuttgart 2025, wie gesagt. Wir freuen uns sehr darauf, dir weiter zu folgen. Und genauso könnt ihr das auch mit diesem Podcast tun. Folgt uns da gern auf allen Plattformen und Portalen, die euch einfallen. Und wenn ihr Rückmeldung dazu habt, dann schreibt uns gerne an podcast@germandesigncouncil.de. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Steffen.
Danke, Moritz. Hat Spaß gemacht.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.